So, wir stehen wieder im Advent, ihr Lieben, und da möchte ich doch auch im Advent, wenn wir schon im Advent uns befinden, auch adventliche Themen mit uns ansprechen. Advent meint ja warten auf die Ankunft. Warten auf die Ankunft, und wir wissen genau als Nachfolger des Herrn Jesu, auf wessen Ankunft wir warten. Und heute, am ersten Advent, lese ich uns eben einen, ich habe den so genannt, Adventspsalm, oder zumindest ein Teil dieses Psalms, und zwar 24, Verse 7 bis 10. Psalm 24, 7 bis 10. Wenn ihr eure Bibeln mit dabei habt, schlagt doch bitte auf und achtet einmal, und ich lese heute einmal aus der Elberfelder Übersetzung, schaut, wie eure Übersetzung diesen Psalm übersetzt haben oder zumindest ab Vers 7 den Textabschnitt übersetzt haben. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Ehren, in den meisten Übersetzungen steht, König der Ehren einzieht. Wer ist dieser König der Ehren? Der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Und dann wieder die Wiederholung. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Ehren einzieht. Wer ist dieser König der Ehren? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Ehren. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, auch heute Morgen ist es unser Gebet, dass du uns still machst und dass du selbst uns durch den Heiligen Geist lehrst aus deinem Wort. Wir sind bereit, Herr Jesus Christus, auf dein Lehren zu hören und natürlich auch unser Leben dementsprechend zu ordnen, was du uns in deinem Wort sagst. Gelobt und gepriesen sei dein heiliger Name. Nun ja, wir hören diesen Abschnitt aus Psalm 24 und wir bringen ihn sofort mit Advent in Zusammenhang. Und warum eigentlich? Ja, warum eigentlich? Naja, wir haben gerade ein Lied gemeinsam gesungen, das auf diesem Psalm basiert. Habt ihr das gemerkt? Ja. Macht hoch die Tür, ja, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und das ist auch schön und das ist auch gut, dass wir eine schöne Tradition haben, aber es ist nicht unsere Tradition, die unsere Leitschnur ist und auch nicht unsere Lieder. Die Bibel muss uns das lehren, was wir, muss unser Verständnis lehren, ja, uns das beibringen, was wir verstehen, was wir glauben, ja, und deshalb wollen wir auch unbedingt die Heilige Schrift untersuchen, ob die Tradition, die wir haben, zum Beispiel im Zusammenhang des Liedes, was wir gesungen haben, ob diese Tradition, christliche Tradition, recht hat. Wenn wir sorgfältig mitgelesen haben in unseren Bibeln, ja, dann haben wir gemerkt, dass ein besonderer Begriff immer und immer wieder gebraucht wird. Ich denke, in den vier Versen, die wir gelesen haben, waren ja vier Verse, wird dieser Begriff insgesamt fünfmal gebraucht. König der Ehren. König der Ehren. Ja? So, was denkt ihr, was die Absicht der Heiligen Schrift ist, wenn etwas immer und immer wiederholt wird? So, dem Leser, das heißt uns, soll bewusst werden, dass die Person, von der hier die Rede ist, eine sehr wichtige Persönlichkeit ist. Ja? Na, der eine oder der andere wird sich jetzt denken, das ist mir aber neu. Ja, was ist ein König der Ehren? Was ist das? Wir wissen, was ein König von Schweden ist. Ja? Heißt er Karl Gustav? Ich glaube nicht. Karl Gustav? Wir wissen, was eine Königin von England ist. Ja, aber was ist ein König der Ehren? Ja, was ist das für ein Titel? Ich weiß nicht warum, aber das gebrauchte Wort Ehren, König der Ehren, eigentlich, wann immer es im Alten Testament gebraucht wird, im Hebräischen, der Hauptanteil dessen, was wir im Alten Testament lesen, ist Hebräisch geschrieben, manches ist Aramäisch geschrieben. So im Hebräischen ist das Wort, was in sehr vielen Übersetzungen, auch in der Luther-Übersetzung, mit Ehren übersetzt wird. Eigentlich, an den meisten Stellen wird es mit Herrlichkeit übersetzt. So es ist ein König der Herrlichkeit, von dem hier die Rede ist. Ich habe mal nachgeguckt. Im Alten Testament wird dieses Wort, wird dieses bestimmte Wort oder Begriff insgesamt 200 Mal gebraucht. Ja? Und fast immer wird es mit Herrlichkeit übersetzt und nur an zwei Stellen mit Ehren. Nur an zwei Stellen. Ich weiß nicht warum, aber das ist ein bisschen verwirrend, weil wenn wir diesen Begriff hören, König der Herrlichkeit, woran denkt ihr? Am Himmel. Wo ist die Herrlichkeit Gottes? Sie ist im Himmel. So, der König, von dem hier die Rede ist, ist der König der Ewigkeit. Er kommt aus der Herrlichkeit. So, König der Herrlichkeit. So, wenn ihr könnt das ruhig in euren Bibeln reinschreiben, vielleicht mit einem Bleistift. Ja, dieser Begriff, König der Ehren, ist eigentlich richtiger übersetzt mit König der Herrlichkeit. So, und von diesem König der Herrlichkeit ist in Psalm 24 die Rede. Nun, bevor wir in der Schrift und über dieses Thema der Königswürde oder Königsherrschaft des Herrn Jesus etwas sagen oder gemeinsam die Königswürde und die Königsherrschaft des Jesus studieren, was bedeutet das, dass Jesus König der Herrlichkeit ist? Das ist wichtig zu wissen. Möchte ich etwas kurz zu der Königsherrschaft allgemein etwas sagen. So ein König in einem Land, ja, wir kennen das ja nicht. Oder habt ihr vielleicht unter einem König gelebt irgendwann mal? Ich noch nie. Unter Despoten habe ich gelebt, unter korrupten Politikern leben wir heute noch, aber ich habe noch nie unter einem König gelebt, ja, die normalen Könige, die man so kennt. Aber ein echter König, ihr Lieben, er hat die alleinige Souveränität des Landes, in dem er herrscht. Das heißt, er ist das Gesetz. So, wenn er irgendwas sagt, können wir sagen, oh no, ja, ich denke aber anders. Das geht nicht. So, wenn der König sagt in seiner Souveränität, Kopf ab, ja, da kannst du keinen Rechtsanwalt mitbringen, der irgendwas anderes behauptet oder dich beschützen will, dann kommt dein Kopf ab. Das ist die Autorität eines echten Königs. Er sagt, und das, was er sagt, das gilt. Er hat Macht über Leben und Tod. Ja? Heute ist es ein bisschen anders mit unseren Monarchen, ja, die es so gibt. Schweden hat ja einen König. England, Großbritannien hat eine Königin, Dänemark hat einen König, Holland hat auch eine Königin, glaube ich, ja, Maxima, ja, was immer. Bitte? Schweden hat auch einen König. Ja, aber in diesem Fall, was für eine Macht haben denn diese Menschen? Eigentlich gar keine. Ja, sie sind, man kann sagen, repräsentativ da. Ja? Es ist etwas Schönes, es ist eine schöne Tradition, aber im Grunde genommen, sie haben keine gewaltige Autorität. Sie können nicht über Leben und Tod bestimmen. Ja? Nun, im Neuen Testament, ja, und besonders in dem Buch oder in dem Evangeliumsbericht des Matthäus, ja, wird uns verdeutlicht, dass Jesus, der in Bethlehem geboren ist, ein König ist. Immer und immer wieder wird das gesagt, besonders in den zwei Kapiteln, den ersten zwei Kapiteln des Matthäus-Evangeliums wird uns das gesagt. Er, der dort in Bethlehem geboren ist, Jesus Christus, er ist eigentlich ein König. Und wir werden gleich darüber sprechen, warum das so betont wird im Matthäus-Bericht. Ja? So, im ersten Buch des Neuen Testaments wird gesagt, Jesus oder verdeutlicht, Jesus ist der König. Im letzten Buch des Neuen Testaments, in der Offenbarung, wird uns berichtet, dass dieser König wiederkommt. Ja? Und hier wird nun aber gesagt, in Offenbarung 17, Vers 14, dass er der Herr aller Herren und der König aller Könige ist. Das heißt, dass er nicht nur ein König ist, wie viele andere vor ihm auch, er ist der König, der über alle anderen Königen steht. So, Jesus wird also als der Größte und der Mächtigste aller Könige in der Offenbarung beschrieben. Und deshalb muss sich Jesus auch von all den anderen Monarchen in dieser Welt, die es je gegeben hat, unterscheiden. So, wir fragen, in welcher Weise, ja, unterscheidet sich Jesus von all den anderen Königen? Und das wollen wir unter anderem studieren und manches mehr. Mit eins der Dinge, die die Schrift in der Prophetie im Zusammenhang des kommenden Messias sagt, ist eben, dass dieser Messias, die Prophetie sagt, da wird einst ein Messias kommen. Gott hat schon darauf hingewiesen. Die Propheten vervollständigen das. Gott befiehlt ihnen, etwas zu sagen. Und zwar die Realität oder die Tatsache, dass der Messias, der kommende Messias, ein König sein wird. 4. Mose 24, Vers 17. Ihr könnt gerne mit aufschlagen und lesen, was in dieser Prophetie des heidnischen Weissagers Bileam eigentlich steht. Und das ist sehr interessant, ja, dass Gott selbst einen heidnischen Propheten gebraucht, um hier eine Prophetie weiterzugeben, die, ja, die sich erfüllen wird und erfüllt hat. So, folgendes prophezeit Bileam in Bezug zu dem Messias. Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. So, ein Zepter erhebt sich aus Israel, das ist eine ganz klare Bezugnahme zu der Königsherrschaft des Messias, des Herrn Jesus Christus. Psalm 2, Vers 6. Das ist ein messianischer Psalm und da gibt es überhaupt keine Fragen darüber, ob das ein messianischer Psalm ist. Gott sagt in diesem Psalm, hören wir genau hin und hören wir einmal die Grammatik, was die Grammatik sagt. Psalm 2, Vers 6. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich habe, nicht ich werde, merkt ihr das? Meinen König eingesetzt auf Zion, wo ist das? Zumindest in der Stadt Jerusalem, meinem heiligen Berg. So, und die grammatische Form, wenn wir einmal darüber nachdenken, steht in Gegenwart, nicht wahr? Diese Aussage Gottes steht in der Gegenwart. Und das bedeutet, ich habe das einige Male mit uns schon durchgesprochen, dass der feste Ratschluss Gottes so sicher ist, dass niemand es verhindern kann. So, wenn Gott sagt, dieser König, der eigentlich noch kommen soll, ich habe ihn eingesetzt, das meint, so ist das, so wird sich das genau erfüllen. Der Ratschluss Gottes kann nicht umgeworfen werden, ja, und deshalb steht es in der Gegenwartsform. So wird es sein, so hat es Gott selbst beschlossen. Jesus Christus wird als König in Jerusalem herrschen zu seiner Zeit. Ist das schon passiert? Nicht, dass ich wüsste. Wir wollen weiterdenken. So, wir überlegen. Jesus Christus, der in Bethlehem geboren worden ist, ist nicht nur König der ewigen Realität, König der Herrlichkeit, er wird seinerzeit auch König der irdischen Realität sein. Und das ist, was die biblische Prophetie immer und immer wieder unterstreicht. Jesus wird von dem heiligen Berg Zion regieren, sagt der Psalm. Das ist in Jerusalem. Und ich habe mal nachgeguckt, es ist nicht der Tempelberg. Ja? Aber das heißt zumindest so viel, dass von Jerusalem aus Jesus regieren wird. Und das ist, was uns die Gegenwartsform in der Prophetie in Psalm 2 versichert. Micha 5, Vers 2. Micha 5, einer der kleinen Propheten, er sagt Folgendes. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Eins ist klar, ihr Lieben, es kann nicht David sein. So, von wem ist hier die Rede? Von Jesus Christus. So, hier in Micha wird von der Herrschaft dieses Königs über Israel gesprochen. Und wenn wir Jesaja aufschlagen, Jesaja 9, Vers 6, dann wird uns gesagt, dass die Herrschaft dieses Königs nicht nur über Israel sich erstrecken wird, sondern über die ganze Welt. Ja? Ist das schon mal passiert? Nein, es ist noch nicht passiert. Das heißt, wir warten noch auf die Erfüllung dieser Prophetie. Und sie wird wortwörtlich sein, weil all die Hinweise, die wir lesen, ganz klar davon sprechen, dass die Herrschaft oder die Königsherrschaft nicht nur eine geistliche ist, sondern eine wortwörtliche. Also halten wir diese Wahrheit schon einmal fest. So, die Bibel legt einen sehr großen Wert darauf hinzuweisen, dass der Messias, Jesus Christus, schon ein König ist. Er ist der König der Herrlichkeit und er wird auch zweitens einst als König der ganzen Welt herrschen, und zwar in der Zeitlichkeit, in dem Reich, seinem Reich, in dem Reich des Messias. Nun, die Bibel sagt auch, er wird vom Throne Davids herrschen, und das ist wortwörtlich zu verstehen. Wo war der Thron Davids? Er war in Jerusalem. So, warum sollen wir es vergeistlichen? Nun, das ist gut und schön, das zu wissen, ja, was wir eben gehört haben. Es ist aber wichtiger zu verstehen, dass wir eigentlich, wenn wir das wissen, dass Jesus der König der Herrlichkeit ist, ja, dass wir schon jetzt in dieser Wahrheit leben. Und eins ist uns klar, seit der Wiedergeburt, und das ist, was die Heilige Schrift uns verdeutlicht, seit der Wiedergeburt gehören wir eigentlich zu einem anderen Reich. Ja, und das ist, was die Schrift sagt in Kolosser 1, Vers 13. Es wird uns versichert, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Er hat uns versetzt in das Königreich seines lieben Sohnes. Und wir verstehen, aha, es ist vom geistlichen Reich Jesu Christi hier die Rede. Wir sind jetzt schon versetzt geistlich in das Reich seines lieben Sohnes. Ja? Und dann wird uns auch bewusst, wir sagen immer wieder, wir leben in der Welt, wir sind aber nicht von der Welt, weil wir zu einem anderen Reich gehören, in ein anderes Reich gehören. So, und in diesem Reich herrscht Jesus jetzt schon als König. Das ist zunächst einmal die geistliche Realität, aber diese geistliche Realität hat eine große Auswirkung oder sollte eine große Auswirkung haben auf unser alltägliches Leben. Ja, es ist schon wahr, dass unsere alltäglichen Entscheidungen im Leben, jede Handlung, ja, jeder Gedanke, jede unserer Zielsetzung, es beweisen muss, dass wir eigentlich zu diesem Reich des Herrn Jesu gehören. Jesus muss unser Leben jetzt schon bestimmen. So, Jesus ist der König der ewigen Herrlichkeit, aber auch der irdischen. Ja? Seine irdische Königsherrschaft wird von den Propheten vorhergesagt. Es ist noch nicht Realität, aber es wird sich eines Tages vollfüllen. Sag mal vollfüllen. Ja. Ja. Und er wird Herrscher über die ganze Erde sein. Und dann wird uns in der Heiligen Schrift auch gesagt, wie diese Königsherrschaft aussehen wird, was der Charakter dieser Königsherrschaft sein wird. Es wird gesagt, es wird die Königsherrschaft der Gerechtigkeit sein und des Friedens zum Beispiel. So, wir leben heute, ist heute, oder vernehmt ihr das, dass Gerechtigkeit herrscht? Ich denke eigentlich, die Ungerechtigkeit nimmt immer mehr überhand. Denkt ihr, dass wir Frieden haben? Ja, no, wir schauen in der Welt und wir sehen Unfrieden, wo immer man hinschaut. Ja, aber wir haben Unfrieden auch in den Familien, ja, in den Beziehungen zu Menschen. So, diese Königsherrschaft, die Jesus eins haben wird auf dieser Erde, wird eine sein der Gerechtigkeit und des Friedens. Und das will ich noch einmal unterstreichen, es wird eine universale Königsherrschaft sein. Das heißt, neben dieser Königsherrschaft Jesu, die von Jerusalem, Israel ausgehen wird, wird es keinen anderen König mehr geben. Er wird der alleinige Herrscher, Königsherrscher sein. Ja, und diese wortwörtliche Erfüllung ist aber noch in der Zukunft. Ihr Lieben, so, wir verstehen also, ja, wovon der Psalm 24 spricht, von dem König der Herrlichkeit, und wir wissen, aha, das ist Jesus Christus. Und jetzt möchte ich mit uns etwas sehr Interessantes machen. Ich möchte mit uns über die Bedeutung des Geschlechtsregisters Jesu nachdenken. Ja, warum haben wir in der Heiligen Schrift, warum haben wir in Matthäus und auch in Lukas diesen Geschlechtsregister des Herrn Jesu? In welcher Weise ist es wichtig, dass uns dieser Geschlechtsregister aufgezeigt wird in diesen zwei Evangeliensberichten? Eigentlich in Johannes' Bericht gibt es auch ein Geschlechtsregister. Uns wird gesagt, was Jesus ist, das Wort. Das Wort, das mit Gott schon immer war. Ja, er ist der Sohn Gottes. Auch eigentlich ein Geschlechtsregister, aber nicht so, wie wir das kennen. Aber wie auch immer. Warum ist der Stammbaum und der Zusammenhang im Zusammenhang des Herrn Jesu, der in Bethlehem geboren wurde, so wichtig? Darüber wollen wir nachdenken. In der Nähe, wo wir gelebt haben, in Neuwied am Rhein, gab es eine große Burg, Burg Elz. Hat von euch jemand von dieser Burg mal gehört oder sie besucht? Nein, ich habe sie ein paar Mal besucht. Es ist ein gewaltiger Bau, prächtiges Bauwerk. Und ist nicht so bekannt wie das Schloss Neuschwanstein. War dort jemand von euch gewesen? Neuschwanstein, sehr schön, ja. Yeah. Und auch viel bekannter, ja, aber Burg Elz ist genauso imposant, so großes Werk, gewaltiges Werk. Ich glaube, es ist nie zerstört worden, auch nicht durch die ganzen Kriege, die es in Deutschland dann auch gab. Ja. Und die Burg wurde sage und schreibe vor 864 Jahren gebaut. Stellt euch das mal vor. 864 Jahre, ja, zurück, da wurde die Burg, das heißt, angefangen zu bauen. Man hat, ich weiß nicht, wie lange man dran gebaut hat. Und wie lange existiert Kanada? 152 Jahre. Über 800 Jahre alte Burg. Und diese Burg Elz ist immer noch in dem Privatbesitz der Grafenfamilie Elz. Ja? Insgesamt 33 Generationen dieser Familie haben in dieser Burg gelebt. Ja, sie haben ein extra Haus da stehen, dort lebt die Grafenfamilie, ist sehr privat, aber ja, die Touristen können immer wieder kommen und sich das anschauen, wie die Burg erbaut ist, und sehr, sehr interessant. Sehr interessant zu machen. Und ich war da bestimmt 4, 5 Mal gewesen. So, aber 33 Generationen. Überlegt euch das mal. Die Familie Ailes kann also 33 Generationen zurückschauen. Sie wissen genau, welcher ihrer Vorfahren als Graf oder zum Grafen ernannt worden ist und so weiter und so weiter. Nun, wenn wir in die Heilige Schrift schauen und die Genealogie im Alten Testament und auch im Neuen Testament uns anschauen im Zusammenhang mit Jesus, von Adam an bis Jesus. Ja, die Bibellehrer sagen uns, ich weiß es nicht, ich habe nur die Namen gezählt und das stimmt, aber ob das, ja, und das ist, was die Bibellehrer sagen, ich kann nur so viel sagen. Die sagen, dass der Stammbaum Jesu insgesamt 76 Generationen aufweist von Adam. Und Jesus, so wie es mir scheint, ist der 77. Ja? Und das ist schon faszinierend zu entdecken. Ja? Was aber noch interessanter ist, ist, wenn wir in das Geschlechtsregister in Matthäus schauen. Schlag bitte auf. Matthäus 1, Vers 1. Es steht geschrieben, und das sollte uns eigentlich erstaunen. Und warum sollte es uns erstaunen? Weil wir nicht Juden sind. Die Juden erstaunt das nicht, was hier steht. Es steht geschrieben, Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Wir hören das, wir lesen das und wir denken, was ist hier los? Ja? Das Erste, was uns auffällt, ist, dass der Stammbaum Jesu an dieser Stelle nicht mit Adam beginnt. Ja? Und das Zweite, was uns auffällt, ist was? David wird vor Abraham genannt. Wer hat zuerst gelebt? Abraham hat zuerst gelebt, nicht David. So, warum wird David zuerst genannt? Nun, wir wissen, dass der Evangeliumsbericht des Matthäus an die Juden geschrieben worden ist. Ja? Und es lag dem Matthäus sehr am Herzen, seinen Lesern zu verdeutlichen oder aufzuzeigen, dass Jesus Christus, wie die alttestamentlichen Propheten es vorausgesagt haben, ein König ist. Das heißt, aus der jüdischen Königsfamilie oder königlichen Linie Davids kommt. Ja? Und deshalb liegt das Schwergewicht der ersten zwei Kapitel des Matthäus-Berichtes auf diesem... Kannst du bitte die Kinder rausbringen? Die stören doch sehr. Dankeschön. Ich würde das sehr schätzen. Danke. So, deshalb liegt das Schwergewicht der ersten zwei Kapitel des Matthäus-Evangeliums auf diesem königlichen Aspekt der Geburt Jesu Christi. Überlegen wir einmal. Der Bericht mit den Weisen aus dem Morgenland. Wo lesen wir diesen? Nur im Matthäus. Nur im Matthäus. Warum? Ja, es liegt dem Matthäus daran, auch zu zeigen, dass selbst die Heiden, diese mächtigen Männer aus dem Morgenland, Heiden, dass sie kommen und das Baby oder das Kleinkind dort nun anbeten. Warum? Ihm die königliche Ehre beweisen. Ja? Nun, wir wissen auch, dass der Anspruch auf einem Königsthron, zum Beispiel in England, ja, nicht einfach von jedem gestellt werden kann. Nicht jeder Engländer kann kommen und sagen, ich bin ein Engländer, ja, war schon immer ein Engländer gewesen, ich möchte jetzt ein König werden. So, ein König kann nur der sein, der aus der Linie eines Königs kommt. Ja. So, ein Königsanwärter muss also nachweisen, dass seine Nachfahren selbst irgendwann einmal Könige gewesen sind. So, wir fragen uns, wie war das mit Jesus gewesen? Ja? Kann er nachweisen, dass er ein Nachkomme eines Königs ist? Und wir sagen natürlich. Ja? Und überlegen wir einmal, in Israel kommt die nationale Zugehörigkeit aus der Linie Abrahams. Abraham wird ja Vater der Juden genannt. Und deshalb, wenn Jesus ein König der Juden sein wollte, musste er zuallererst ein Nachkomme Abrahams sein. Und zweitens musste Jesus ein Nachkomme Davids sein, um auf den Thron des Königs in Israel oder für den Thron des Königs in Israel qualifiziert zu sein. Und hier im ersten Kapitel des Matthäusberichtes haben wir es schwarz auf weiß. Jesus von Nazareth, geboren in Bethlehem unter den ungünstigsten Umständen, die man sich vorstellen kann, erfüllt 100% die gestellten Vorbedingungen, um ein buchstäblicher König der Juden sein zu können. Ja, und deshalb wird in dem Geschlechtsregister des Matthäus David, der König, vor dem Patriarchen Abraham genannt. So, die Königslinie des Herrn Jesus soll unterstrichen werden. Hat Jesus das Anrecht, wirklich ein König der Juden zu sein? Wortwörtlich ein König der Juden zu sein? Und wir sagen ja, und er kann es beweisen. Ja? Lass mich einmal noch etwas betonen. Es ist enorm wichtig zu verstehen, was die Absicht der Heiligen Schrift ist. Der Titel und das Amt des Königs in Jesu Fall, ihr Lieben, bezieht sich nicht nur auf die geistliche Ebene. Ja, wir verstehen das. Ja, wenn wir in das Reich des lieben Sohnes versetzt worden ist, es ist ein geistliches Reich, in diesem geistlichen Reich ist Jesus unser König. Aber nicht nur, nicht nur. Ja, Jesus wird seinerzeit, wenn er wiederkommt, das wortwörtliche Reich einnehmen können, das ihm als König der Juden zusteht und auch der ganzen Welt zusteht. Warum? Er kann es nachweisen, dass er tatsächlich für dieses Amt des Königs, was ist das Wort, was ich suche? Hintergrund. Sein Hintergrund ist der richtige, ja? Habt ihr das Wort gehört, Kredenzialien? Kredenzialien, das ist ein Wort. Und das heißt, alles das stimmt, sodass er in dieses Amt eingesetzt werden kann. Und es ist rechtens. Und wir sehen auch, wie Gott nicht einfach sagt, oh, so wird das sein, sondern dass all diese Dinge in Bezug gerade dazu auch stimmen. Wunderbar. Und gerade auch daran, dass diese Weisen aus dem Morgenland kommen nach Israel. Übrigens, was fragen sie den Herodes? Wo ist der neugeborene König der Juden? Sie haben es verstanden. Ja? Und als sie Jesus dann begegnen, ja, wahrscheinlich, er war schon wahrscheinlich ein Kleinkind, fallen sie vor ihm nieder und beten ihn an. So, es war dem Matthäus wichtig, das aufzuschreiben, um zu zeigen, ja, hier erfüllt sich schon die Prophetie des Alten Testaments, dass Jesus tatsächlich König ist. Er ist zwar im Stall geboren, ja, es macht nichts. Ja, er ist der König der Herrlichkeit. Und das finde ich auch interessant, was stand eigentlich als Schild auf dem Kreuz, an dem Jesus sein Leben dargegeben hat? König der Juden. In wie vielen Sprachen? In 3 Sprachen. Wer hat es geschrieben oder zumindest schreiben lassen? Ein Heide. Ein Heide. Interessant. Das ist faszinierend, darüber nachzudenken. Ja? Und Jesus ist genau das. Wir sagen das zwar, wir singen das, aber manchmal weiß nicht, ob wir wirklich darüber nachdenken, was wir sagen oder singen. Jesus ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und wir als seine Untergebenen, wir warten eigentlich in dieser Zeitlichkeit auf sein Kommen. Warum? Das ist normal. Ja? Wenn er wirklich unser König ist, wenn wir verstehen, er ist der König der Herrlichkeit, dann warten wir auf sein Erscheinen. Und hier will ich uns eine sehr interessante und eine sehr eine Köstlichkeit weitergeben. Wir wissen, dass an jedem Tag in der Woche, als der Tempel noch gestanden hat in Jerusalem, wir wissen, dass jeden Tag in der Woche mindestens 2 Gottesdienste stattgefunden haben. Morgengottesdienst, Abendgottesdienst. An jedem dieser Tage in der Woche wurden im Morgengottesdienst bestimmte Passagen gelesen oder gesungen aus den Psalmen, und im Abendgottesdienst war genau dasselbe. Da wurden auch bestimmte Passagen aus den Psalmen gesungen. An jedem Sonntagmorgen in dem Morgengottesdienst wurde im Tempel in Jerusalem in dem Morgengottesdienst der 24. Psalm gesungen. Ja? Sonntag ist nicht der Sabbat, sondern der achte Tag der Woche oder der erste Tag der Woche, wie man es nimmt. Ja? Aber am Sonntag wurde im Morgengottesdienst der 24. Psalm gesungen. Überlegt einmal, an welchem Tag zog Jesus in Jerusalem ein? An einem Sonntag. Deshalb feiern wir Palmsonntag. Ja? Und zu der Zeit wahrscheinlich, als Jesus nach Jerusalem einzieht, es war ein Morgen, zumindest ein Vormittag, und die Volksmenge hat ihm zugejubelt, zur selben Zeit las man im Tempel diese Worte aus Psalm 27, Vers 7 und 10. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einzieht. Was bedeutet das? Es bedeutet für mich so viel. Ich weiß nicht, ob ihr das auch erkennt, aber ich erkenne das ganz deutlich, dass die Heilsgeschichte, die Gott schreibt, wunderbar, säuberlich vorgeschrieben ist. Und die ganzen Prophetien des Alten Testaments, ihr Lieben, die sind so präzise. Ja? Wo sollte der Heiland geboren werden? Wird uns gesagt. Ja? Wie soll seine Geburt stattfinden? Was wird alles stattfinden während seiner Geburt? Wird uns alles vorher gesagt. Aber nicht nur das, uns wird auch gesagt von den Propheten, dass dieser Messias, dass dieser Heiland, der in der Krippe in Bethlehem gelegen hat, dass er nicht klein bleiben wird. Er wird nicht ein Baby bleiben, er wird erwachsen werden. Und er wird eines Tages in seiner vollen Herrlichkeit zurückkommen auf diese Erde. So, für uns als Menschen, die zu Jesus gehören, ist es deshalb überhaupt keine Frage, dass der Psalm 24 auf den Einzug des Messias in Jerusalem hinweist. Jesus als der Messias hat schon einmal seinen Einzug gehalten, und die Menschen haben ihn abgelehnt. Ja? Aber er wird noch einmal kommen in der nahen Zukunft. Und er wird kommen, zurückkommen, auch nach Jerusalem. Und bei diesem Ereignis werden die Menschen diese Wahl nicht mehr haben. Sie werden ihn nicht mehr ablehnen können. Sie werden ihn anbeten müssen als König der Könige und Herr aller Herren. Und für manche wird es bedeuten, dass sie ja, dann auch in die ewige Verdammnis geschickt werden, weil sie die Zeit ihres Lebens nicht dazu genutzt haben, diesem König ihr Leben anzuvertrauen. So, was bedeutet das aber, was wir heute gemeinsam angesprochen haben? Ihr Lieben, wenn wir unser Leben Jesus Christus übereignet haben, dann bedeutet es diesen Worten nach, dass Jesus unser König und unser Herrscher ist. Und das bedeutet, dass wir nicht nach unseren Vorstellungen leben dürfen, ja? Sondern nach dem, was er sagt, was für uns wichtig ist. Ja? So sein Wort als König und Herr ist für uns Befehl. Warum? Weil wir ihm gehören. Wir können nicht sagen, oh, ich habe aber eine andere Vorstellung für mein Leben. Ich möchte so und so leben. Ihr Lieben, das geht nicht. Wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, dann bedeutet das, dass er König ist und er sagt, wie wir zu leben haben. Ich habe von einem Erfinder aus den Vereinigten Staaten gelesen mit dem Namen Gary Kildall oder Kildall, ich weiß nicht, wie man das richtig betont, Kildall. Und dieser Mensch hat 1973 ein Computersystem, Betriebssystem geschrieben und er nannte es CP-M. Nun, wir wissen das, Betriebssysteme in einem Computer, das ist praktisch eine Software, die in den Computer kommt und diese Software lässt den Computer funktionieren. Ja? Ohne Betriebssystem kann ein Computer nicht funktionieren. So, die Computerfirma IBM hat 1980 diesen Menschen, diesen Gary, kontaktiert, weil sie für ihre Computer, die IBM baute, genau dieses Betriebssystem, das er erfunden hat, das er geschrieben hat, sie wollten es haben. Kildall hat IBM abgewiesen, weil er nicht geglaubt hat, dass IBM eine Zukunft hat. Ja? Stattdessen, dass er sich mit IBM hingesetzt hat, mit dem Vorstand dieser großen Firma, um mit denen zu diskutieren, zu überlegen, ist er lieber hingegangen und hat sein Flugzeug geflogen. Ja? Er war ein begeisterter Pilot, so ist er lieber fliegen gegangen. So, der IBM-Vorstand hat gesagt, okay, der will das nicht. Und dann haben sie sich an einen Mann genannt mit dem Namen Bill Gates, der Gründer war von einer ganz kleinen Firma, die sich Microsoft nannte. Und 14 Jahre später war Bill Gates ein achtfacher Milliardär. Und Gary Kildall, habt ihr den Namen schon mal gehört? Ich auch nicht, so, wenn ich diese Geschichte nicht gelesen hätte. Ich hätte den Namen nie gehört. Und über diesen Kildall schreibt ein anderer Folgendes, ein anderer Mann, der sich auch mit diesen Dingen beschäftigt hat, der das Ganze beobachtet hat. Er schreibt Folgendes: Gary war ein sehr intelligenter Bursche, der aber eins nicht erkannt hat, nämlich wie groß der Betriebssystemmarkt in der Zukunft sein wird. So, Gary Kildall hat seine Gelegenheit verpasst. Er war kurzsichtig gewesen. Und mit vielen Christen ist es auch ähnlich. Ja, sie wissen sehr viel über Jesus, sie wissen sehr viel über sein Reich, aber sie leben nicht diesem Wissen entsprechend, weil sie sich über das Potenzial des Gottesreiches nicht im Klaren sind. Viele Christen verstehen etwas ganz Wichtiges nicht. Wenn man immer noch für sich selbst lebt und nicht für den König aller Könige Jesus Christus, dann hat man ein sehr großes Problem eigentlich. Dann hat man nicht verstanden, wer Jesus Christus wirklich ist. Und das ist nicht gut. Das ist schlecht. So, die Gelegenheit verpasst zu haben, ein Multimillionär oder Milliardär zu werden, das ist traurig, ja. Die Gelegenheit zu verpassen, Jesus als den anzunehmen, der er wirklich ist, König der Könige und der Herr aller Herren, das ist eine Katastrophe. So wissen wir, wer Jesus Christus ist. Ist er der König und der Herrscher in unserem Leben? Und bedeutet das nun, dass wir richtig leben, dass wir immer hören, mein Herr, wie willst du, dass ich lebe? Wie willst du, dass ich handle? Wie willst du, dass ich denke, dass ich fühle? Leben wir zu seiner Ehre. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen, ihr Lieben. Und möge Gott uns dieses rechte Verständnis schenken in Bezug zu Jesus Christus, der König der Könige ist und der Herr aller Herren. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wir schauen in dein Wort, wir schauen in die Bibel und die Bibel erklärt uns ganz genau, wer du wirklich warst. Die Bibel sagt uns ganz genau, wie wir dich zu verstehen haben. Und es sind die Menschen, die in der Welt sind, die sagen, oh, ich glaube nicht, was die Bibel sagt und deshalb brauche ich mich, oder denken, dass sie sich deinem Anspruch entziehen können. Ja, im Moment können sie das vielleicht noch, aber nicht für immer, weil, und das ist, was dein Wort uns sagt, du wirst wiederkommen als der König aller Könige und Herr aller Herren. Und was dann? Herr Jesus, und deshalb beten wir darum, dass du uns hilfst, dass wir nicht nur ein richtiges Verständnis dazu haben, wer du bist, sondern dass wir auch richtig leben. Dass unser Verständnis, auch unser praktisches Handeln und Denken und Fühlen auch bestimmt. Wir gehören zu dir. Du bist unser Herr, du bist unser König. Dein Wort ist uns das Gesetz. Und genauso müssen wir leben. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass wir die Gelegenheit noch haben, zu dir zu kommen und unser Leben dir anzuvertrauen. Und ich bete darum, dass gerade am heutigen Tag, an diesem Sonntag, das Evangelium, die gute Nachricht von dir, nicht nur in diesen Räumen verkündet wird, sondern überall dort, wo Menschen sich treffen, um das Wort Gottes zu hören. Und ich bete, oder wir beten darum, dass auch heute noch der Heilige Geist wirkt und manch einem, der vielleicht noch nicht sich für dich entschieden hat, dass der Heilige Geist ihm dazu hilft, diese Entscheidung zu tun. Danke, Herr Jesus, dass wir es tun können. Noch ist Gnadenzeit. Noch rufst du. Noch ist die Möglichkeit da, zu dir zu kommen. Wir wollen diese Möglichkeit nutzen, einmal vor dir zu sprechen, aber auch selbst zu dir zu kommen, immer und immer wieder. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du ein wunderbarer, herrlicher Heiland bist. Wir danken dir, dass du gegenwärtig bist. Und wir danken dir für die Verheißung, dass du wiederkommst. Auf dein Erscheinen warten wir und auch heute beten wir darum. Herr Jesus Christus, komme bald. Amen. Amen.